Im dritten Anlauf hat's geklappt. Die Österreicher haben ihren neuen Bundespräsidenten gewählt. Alexander Van der Bellen heißt er, steht den Grünen nahe. Er hat Norbert Hofer von der FPÖ geschlagen, deutlicher, als es die meisten erwartet hatten. Was sagt dieses Wahlergebnis aus? Welche Folgen wird es haben? Und was bedeutet das für uns in Deutschland und für den Zustand der Europäischen Union? Darüber will ich diskutieren mit meinen Gästen. Petra Pau, sie ist die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages von der Partei Die Linke. Schönen guten Abend, Frau Pau.
Guten Abend.
Mit dabei ist Werner Götz, Präsident der Österreichisch-Deutschen Gesellschaft Berlin-Brandenburg. Guten Abend, Herr Götz.
Schönen guten Abend.
Benjamin Obratko ist Politikwissenschaftler, pendelt zwischen Wien und Berlin, ist an beiden Unis wissenschaftlich tätig. Schönen guten Abend, Herr Obratko.
Guten Abend.
Und Dr. Carsten Grabo, Politologe, Parteienforscher an der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Danke, guten Abend.
Wir sind zu Gast in der Europäischen Akademie Berlin. Ein weiteres Mal willkommen auch Ihnen, liebe Gäste, hier im Saal. Herr Götz, wie ist denn die Stimmung bei den Österreichern in Berlin und Brandenburg mit Blick auf dieses Wahlergebnis?
Also die Stimmung der Österreicher, die sich derzeit oder langfristig im Ausland befinden, ist eine sehr positive. Diese Menschen sind durch viel Kennenlernen von anderen Nationen, von anderen Menschen offener als die Menschen, die im Inland leben in Österreich. Aus diesem Grund war auch schon in den Wahlen davor Herr Dr. Van der Bellen hatte die stärksten Anzahl an Stimmen bekommen. Und das war ja auch bei der vorhergehenden Wahl, die angefochten wurde, entscheidend, dass Herr Dr. Van der Bellen auch davor schon bei der letzten Stichwahl mehr als Herr Hofer hatte. Denn im Land selbst war Herr Hofer vorne, bevor die Briefwahl ausgezählt wurde.
Herr Obratko, nun hat ja Van der Bellen nochmal ordentlich zugelegt im Vergleich zu der ersten Wahl, die dann für ungültig erklärt wurde. Haben Sie schon eine Erklärung dafür?
Nun ja, es ist vielleicht etwas zu früh, um definitive Aussagen darüber zu treffen. Was wir sehen, ist, dass Herr Dr. Van der Bellen gewonnen hat im ländlichen Bereich, auch konservative Wähler offenbar stärker ansprechen konnte als noch in der ersten Runde. Wir haben auch gesehen, dass er in den Städten, in den großen Städten, anders als das letzte Mal, durch die Bank stark sein konnte. Es scheint so, als wäre er erfolgreich dabei gewesen, die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren, was Norbert Hofer nicht im gleichen Maß gelungen ist.
Hat das auch was mit diesen TV-Duellen vielleicht zu tun? Da hat es ja doch ziemlich geknallt und gekracht.
Es war ein wirklich stark polarisierter Wahlkampf. Es war ein wahnsinnig langer Wahlkampf, der längste in der Geschichte, aufgrund der beschriebenen Wiederholung und auch aufgrund der Tatsache, dass die Wiederholung dann nochmal verschoben werden musste. Was sicher der Fall ist, ist, dass sich eine Art Erleichterung breit macht in Österreich gerade, nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass der Wahlkampf jetzt mal zu Ende ist. Es hat eine gewisse Müdigkeit Einzug gehalten, auch mit der Art, wie die Auseinandersetzung geführt wurde.
Frau Pau, Van der Bellen hat die Wahl gewonnen und trotzdem bleibt ja unterm Strich festzuhalten, dass die knappe Hälfte der Österreicher den FPÖ-Kandidaten Hofer gewählt hat. Was wiegt aus Ihrer Sicht schwerer?
Das ist richtig. Und deswegen, also ich kann die Erleichterung verstehen. Erstens Wahlkampf zu Ende und irgendwie auch zur Besinnung kommen. Was heißt das jetzt alles? Aber ich denke, das ist keine Entwarnung. Ich denke, wir sind gut beraten zu schauen, was ist eigentlich in unseren Gesellschaften. Also ich schaue da nicht nur auf Österreich in den letzten Jahren, meinetwegen auch im letzten Jahrzehnt geschehen. Und mir scheint das Erstarken sowohl von außerparlamentarischen wie auch parlamentarischen Formationen, die auch rechtspopulistisch unterwegs sind, hat sich als Konsequenz aus einer gesellschaftlichen Entwicklung, die beispielsweise Professor Heidmeier und sein Team von der Uni Bielefeld uns schon im Jahr 2011 dargestellt hat, entwickelt. Er hat im Jahr 2011 eine Studie vorgestellt unter der Überschrift Deutsche Zustände, eine Langzeitstudie über 10 Jahre. Und der Befund war damals schon bezogen auf die Bundesrepublik. Über Österreich mögen die Herren reden, die sich da besser auskennen, dass in unserem Land die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zunimmt. Das ist sehr viel mehr als Rassismus. Das ist das Herabsetzen von Arbeitslosen, von Obdachlosen, von Menschen, die vermeintlich sozial unter einem in der Stufenleiter stehen. Und der zweite Befund war damals die Akzeptanz von Gewalt zur Lösung gesellschaftlicher Probleme nimmt zu. Übrigens damals der Befund, der mich damals verwundert hat, bei der Gruppe der über 60-Jährigen. Seitdem ich Pegida sehe, seitdem ich sogenannte besorgte Bürger vor Flüchtlingsunterkünften sehe, die Rechtsextreme anfeuern, bei Übergriffen beispielsweise auf Geflüchtete, aber auch auf Polizistinnen und Polizisten oder Journalisten, meine ich, dass wir jetzt genau das in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung sehen, was damals als Befund erstmal in den Raum gestellt wurde. Und da ist jetzt die Frage, erstens, wo kommt das her? Da hat Herr Heidmeier uns damals auch schon ein paar Hinweise gegeben. Aber das Zweite, was tun wir dagegen? Es wird keine schnelle Lösung geben, auch dieser gesellschaftlichen Situation. Und ich denke, wir sind alle gut beraten. Die Parteien, demokratischen Parteien, wie aber auch die Organisationen der Zivilgesellschaft, die Öffentlichkeit, einschließlich der Medien, zu schauen, dass wir hier nicht zu kurzschrittigen Reaktionen kommen.
Herr Dr. Garbo, nun hat Frau Pau schon Parallelen gezogen. Der Name Pegida ist gefallen. Da kommt einem auch schnell die AfD in den Sinn. Ist das berechtigt? Kann man FPÖ, Pegida, AfD, kann man die alle so in einem Atemzug nennen?
Man kann natürlich schon, wobei man immer unterscheiden muss zwischen denjenigen, die mit den Forderungen von Pegida, AfD, FPÖ oder auch anderen rechtspopulistischen Parteien sympathisieren und denen, die das Ganze organisieren. Frau Pau hat recht, es gibt in allen Gesellschaften, westlichen Ländern, Grundeinstellungen, Menschen, die irgendein Unbehagen empfinden mit der aktuellen Entwicklung, denen der wirtschaftliche Wandel zu schnell geht, denen der Strukturwandel zu schnell geht, die mit gesellschaftlichem Wandel nicht richtig zurechtkommen, die sich nicht mehr richtig repräsentiert fühlen von den sogenannten etablierten Parteien. Das sind latente Einstellungsmuster, die wir tatsächlich über viele Jahre beobachten können, die auch langsam wachsen, aber die artikulieren sich noch erstmal nicht von alleine in diesen Bewegungen und Parteien, über die wir gerade sprechen. Das muss ausgelöst werden. Und es wird in der Regel ausgelöst durch relativ geschickte, ich nenne sie politische Unternehmer, die diese latenten Einstellungen manifest machen, die sie anstacheln, die mit sehr einfachen, sehr eingängigen Parolen, Stichwort Pegida, sowas organisieren und zum Ausdruck bringen. Und dann stößt auch das, was die dann organisieren, auf eine gewisse Nachfrage. Und schon hat man so eine Symbiose aus Angebot und Nachfrage, dass diese Einstellungsmuster geweckt werden. Und das sehen wir jetzt in vielen, nahezu allen westeuropäischen Ländern, aber auch in einigen osteuropäischen Ländern.
Vielleicht nochmal der spezielle Blick nach Wien. Eine Bundespräsidentenwahl in dieser verschärften Form, also mit Wiederholung, gibt es ja nun wirklich sehr selten. Aber trotzdem ist ja auffällig, obwohl auch der österreichische Bundespräsident nun nicht so wahnsinnig viel politische Befugnisse hat, trotzdem wird er direkt vom Volk gewählt. Also er hat mehr Befugnisse als der Bundespräsident in Deutschland, das ist klar. Aber war das überhaupt nötig, Herr Götz, dass man einen solch prononcierten Wahlkampf führt, auch mit der Gefahr, dass ein Rechtspopulist hier vielleicht durchmarschiert? Könnte man es nicht auch nur noch mal kleiner machen, so wie in Deutschland?
Also solange Österreich die Zweite Republik hat, war es immer so, dass das vom Volk gewählt wurde, der Staatsoberhaupt. Und ich als Österreicher finde das in Ordnung. Denn wenn Sie heute jetzt die nächste Wahl am 11. oder 12. Februar in Deutschland sehen, dann wissen Sie eigentlich jetzt schon, wer Bundespräsident wird. Und so gesehen haben Sie recht, der Bundespräsident hat in Österreich eine andere Wertigkeit. Sie haben das ja erkennen können 2000, als die FPÖ in Österreich stärkste Partei wurde und der Herr damalige Bundeskanzler Schüssel, der ja dann erst wurde, obwohl er die drittstärkste Partei ist, eine ewig lange Zeit es gedauert hat, bis der damalige Bundespräsident Glästil überhaupt die Angelobung gemacht hat. Das ging hin und her und es war schon sehr dramatisch und ich glaube, die Aussage von Herrn van der Bellen, eine mögliche FPÖ-Regierung nicht anzugeloben, hat den Herrn Hofer einiges noch zugebracht. Was mich aber wirklich zu denken gibt, ist, dass hier eine einzelne Partei, die da ist, gegen den Rest der Nation 47% geschafft hat mit ihrer Motivation. Es war ja nicht ÖVP und FPÖ, sondern es war alle anderen Parteien gegen FPÖ und Herrn Hofer. Und der Herr Hofer war gar nicht so bekannt. Wir hatten eine Wahlparty in der österreichischen Botschaft und da, ich habe nicht Herrn Hofer gewählt. Darum war ich so von den Socken, als ich gesehen habe, wo mein Kandidat unter ferner Liefen war. Und Herr Hofer über 30% schon im ersten Wahlgang. Ich glaube, wir haben ein großes Problem in ganz Europa. Die Europäische Union ist abgehoben in ihrer Funktion. Die Menschen greifen das nicht mehr. Und wie es halt so ist, wenn der Mensch was Gutes erlebt, ist es selbstverständlich. Nur wenn es schlecht ist, dann merkt er das erst. Die guten Daten Europas nehmen die Leute hin und die etwas schlechteren, die werden hochgespielt. Und dieses Problem haben alle Parteien, die es lange gibt. Das Wort etabliert finde ich gar nicht so passend. Und ich finde auch nicht passend, dass alle Parteien in die Mitte streben. In der Mitte staut sich auf die SPÖ oder die ÖVP und hier die SPD und die CDU und sie machen die Ränder frei.
Ich würde gerne nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen, Herr Obradko. Sie als Pendler zwischen Wien und Berlin, wie sehen Sie es? Also diese wirklich prononcierte Bundespräsidentenwahl, bei der ja die Vertreter der, vielleicht muss man schon sagen, ehemaligen Volksparteien ÖVP und SPÖ regelrecht abgeschmiert sind, war das wirklich nötig?
Nun, ob das nötig war, hängt davon ab, wessen Perspektive man einnimmt. Für die Freiheitliche Partei war es, denke ich, deshalb nötig, weil, das wurde ja auch schon angesprochen, die Rolle des Bundespräsidenten zwar maßgeblich symbolisch ist, aber an bestimmten neuralgischen Punkten auch sehr reale Macht entfalten kann. Wenn man die These vertritt, und das tue ich, dass die Freiheitliche Partei mehr als bloß ein Regierungsprojekt anstrebt, sondern die Transformation von Staat und Gesellschaft, anders als noch im Jahr 1999, 2000, als sie dann an die Regierung kam. Wenn wir also davon ausgehen, dass sie ähnlich wie beispielsweise in Ungarn den Staat und seine Institutionen nach autoritären Maßstäben umbauen möchte, dann ist die Rolle, ist das Amt des Bundespräsidenten für diese Strategie wichtig. Deshalb, nicht nur deshalb, aber auch deshalb, war es der FPÖ sehr wichtig, wurde sehr viel Geld investiert in diese Wahlkämpfe, wurde auch der zweite Wahlgang angefochten von der Freiheitlichen Partei, so dass er dann wiederholt werden musste. Das würde ich nicht unterschätzen, welche Rolle dieses Amt da auch spielt.
Haben SPÖ und ÖVP das unterschätzt am Anfang? Haben die zu schwache Kandidaten aufgestellt? Oder warum sind die mit rund 10% so fürchterlich in der Versenkung verschwunden?
Nun, die Kandidaten als Personen möchte ich nicht beurteilen. Dass sie nicht geliefert haben, ist im Nachhinein offensichtlich. Ich denke aber auch, es würde den Kandidaten selbst Unrecht tun, wenn man das nur auf sie schiebt. Die beiden ehemaligen Großparteien haben ja auch bei allen Umfragen, die bundesweit so in den letzten Jahr, eineinhalb gemacht wurden, massiv an Zuspruch verloren. Es gelingt ihnen nicht, sowas wie ein eigenständiges Profil zu entwickeln, das eine Erzählung beinhalten würde. Auch sowas wie eine in die Zukunft gerichtete Perspektive bietet. Und die FPÖ, bei aller Problematik, die ich dabei sehe, ist eine, die vereinfachte, für viele falsche, aber doch Perspektiven anbietet. Eine Renationalisierung, eine Einschränkung demokratischer Mitbestimmungsrechte, ein Rückbesinnen auf sowas wie eine nationale Identität und dadurch auch das Wiederherstellen von Ordnung in Zeiten, die als krisenhaft wahrgenommen werden.
Frau Pau, weil ich auch die Bundespräsidentenwahl in Deutschland angesprochen habe, die ja ganz anders läuft, wäre das eine Überlegung wert, also das auch ein wenig offensiver zu gestalten, den Bundespräsidenten vom Volk wählen zu lassen, mit Fernsehduellen, wo man einfach mal rauskriegt, wofür steht der Mann, was hat der vor?
Also ich respektiere das österreichische politische System, aber kann dem mit Blick auf unsere Verhältnisse überhaupt nichts abgewinnen, weil aus meiner Sicht eine Direktwahl des Bundespräsidenten in der Bundesrepublik seine Rolle in einer Weise überhöhen würde, die er gar nicht, jedenfalls nach den bisherigen Regeln, hat. Ich würde hier nicht einen solchen Wahlkampf inszenieren wollen und auf diese Art und Weise im Übrigen dann zum Schluss auch noch Enttäuschung produzieren, weil ich weiß nicht, was dann Wählerinnen und Wähler auf einen solchen Wahlkampf projizieren an Erwartungen, wie gesagt, gemessen an unserem System. Aber ich halte das, was sich eingebürgert hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ich bin ja nun auch schon eine ganze Weile mit dabei, auch als Wahlfrau in vielen Bundesversammlungen, halte ich auch nicht für gut. Und deshalb halte ich es auch für richtig, dass meine Partei einen Gegenkandidaten aufstellen wird, nicht weil ich die Illusion habe, dass Herr Butterwege jetzt in der Bundesversammlung als Überraschungskandidat durchgeht. Aber ich denke schon, dass es möglich sein muss, Alternativen aufzumachen. Also wie gesagt, ich kann die anderen nicht kritisieren. Wenn Sie meinen, Herr Steinmeier ist Ihr gemeinsamer Kandidat, dann müssen Sie das so durchstehen. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass CDU, CSU und SPD jemanden aufstellen oder nur CDU und CSU und andere Konstellationen, dass man also unterscheidbar Kandidaten, Konzepte, übrigens auch unterscheidbar Antworten auf die drängenden Fragen hat. Ich habe ja vorhin etwas beschrieben, Sie haben es auch beschrieben, wie Menschen die Situation wahrnehmen. Und viele sagen, also das Soziale wird ökonomisiert, die Demokratie entleert sich für uns und die sind alle nicht mehr unterscheidbar. Ich finde, es muss demokratische Alternativen geben, zwischen denen man entscheiden kann.
Gut, an der Stelle machen wir einen Punkt, geben ins Studio für Nachrichten und Service, sind gleich wieder zur Stelle. Weckruf aus Wien ist unser Forum heute überschrieben. Es geht um Österreich nach der Bundespräsidentenwahl. Mit dabei Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages von der Linken, Werner Götz, Präsident der Österreichisch-Deutschen Gesellschaft Berlin-Brandenburg, Benjamin Opratko, Politikwissenschaftler von der Uni Wien und gleichzeitig an der Humboldt-Uni in Berlin, und Dr. Carsten Grabo, Politologe an der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir haben gerade auch den Blick mal nach Berlin gerichtet und haben verglichen, wie ist das mit der Bundespräsidentenwahl in Deutschland. Da machen es die Parteien mehr oder weniger vorher klar. Herr Dr. Grabo, da wollten Sie noch was ergänzen.
Die Frage nach der Direktwahl des deutschen Bundespräsidenten ist ja fast so alt wie das Grundgesetz. Die kommt also in den 70 Jahren Grundgesetz immer mal wieder auf, bestimmt seit den letzten 60 Jahren. Da kann man ja nur sagen, Gott sei Dank hat man da die Finger davon gelassen, denn das hat ja gute Gründe. Die muss ich jetzt hier nicht referieren, die sind alle uns bekannt. Aber eine Sache steht auch fest, direkte Personenwahlen führen ja in der Regel zu einer starken Polarisierung. Erst recht, wenn es dann in eine Stichwahl geht, da gibt es ja nur zwei Optionen, entweder der oder der. Und das führt, wie gesagt, auch zu einer sehr starken Polarisierung, Problemvereinfachung und dann auch zu solchen Dingen, die man durchaus als Tiefpunkt politischer Kultur und Auseinandersetzung interpretieren kann. Und es führt zu dem verfassungsrechtlichen Problem, man hat zwei gewählte Exekutiven. Ja, man hat ein direkt gewähltes Staatsoberhaupt, das natürlich seine Legitimation durch die Direktwahl hat. Und Österreich, das hat immer relativ gut funktioniert durch den sogenannten Rollenverzicht. Da haben alle Bundespräsidenten immer freiwillig auf die Macht verzichtet, die die Verfassung eigentlich dem Amt zubilligt. Und stellen Sie sich das durcheinander vor, Sie haben ein direkt gewähltes Staatsoberhaupt mit einigen Kompetenzen und einen auch zumindest indirekt vom Parlament gewählten Regierungschef. Das gibt einige Länder, da ist das gründlich schiefgegangen. Denken wir beispielsweise an Polen. Die brauchten erst eine richtige Verfassungsreform, um dieses Kuddelmuddel aufzulösen, wobei das Wort eigentlich gar nicht beschreibt, dass es häufig zu kompletten Verfassungskrisen kommen kann. Also mit anderen Worten, wir können froh sein, dass die Situation in Deutschland so ist, wie sie ist, auch wenn das manche bedauern. Aber Frau Pau, Sie haben das jetzt so angesprochen, man muss ja jetzt auch keinen Kandidaten aufstellen, wenn man erstens eine Persönlichkeit hat, die in der Bevölkerung ein hohes Ansehen genießt, und wenn man selbst der Meinung ist, ja, wir müssen jetzt auch nicht nur für die Galerie einen Kandidaten aufstellen, der wahrscheinlich oder möglicherweise keine Chance hat. Man muss das jetzt auch nicht inszenieren, diese Auswahlmöglichkeit.
Vielleicht lassen wir das mal so stehen, damit wir auch noch ein bisschen Zeit haben. Ja, wir lassen das mal so stehen, Meinung gegen Meinung. Aber Herr Opratko, Österreich hat ja jetzt den neuen Bundespräsidenten. Der ist jetzt so bekannt wie fast kein zweiter im Land. Und ich sag mal, selbst in Deutschland hat bestimmt nicht jeder sofort parat, wer denn noch aktueller Bundespräsident in Österreich ist. Aber Van der Bellen kennen alle. Was haben Sie, was haben die Österreicher denn jetzt von dem wirklich zu erwarten?
Vielleicht ganz kurz noch ein Nachtrag zu der Diskussion gerade eben. Und vielleicht als historische Hintergrundinformation. Die Tatsache, dass in Österreich der Bundespräsident direkt gewählt ist, ist auf die Verfassungsnovelle von 1929 zurückzuführen. Das war eine Novellierung der ursprünglichen republikanischen Verfassung von 1920 und Ergebnis eines Kompromisses zwischen den republikanischen Kräften und solchen, die ein stärker autoritäres System mit einem starken Mann an der Spitze wollten. Dieses System hat es rübergeschafft in die Zweite Republik und ist als solches jetzt Teil der politischen Folklore, aber vielleicht kein Modell, das man in der Form exportieren wollen würde.
Gut, aber jetzt ist es ja keine Folklore mehr, jetzt ist es ja hochpolitisch, jetzt haben ganz viele verfolgt diese scharfe Auseinandersetzung. Ja, was wird der Van der Bellen jetzt machen? Geht der jetzt auch auf Distanz und sagt, jetzt lass mal die Sache ruhig laufen, oder wird er sich jetzt einmischen?
Wir haben Van der Bellen noch am Abend der Wahlnacht und in den Tagen danach erlebt als jemanden, der wenig überraschend sehr konziliant aufgetreten ist, der stark betont hat, jetzt gehe es darum, die aufgerissenen Gräben wieder zu schließen. Das war erwartbar, und hätte der andere Kandidat gewonnen, hätte er genau das Gleiche gesagt. Und wenn man sich daran erinnert, was Donald Trump zum Beispiel am Abend seines Wahlsieges noch in der Nacht gesagt hat, dann war das im Prinzip genau dasselbe, Sie sagen es. Da gibt es auch relativ wenig Spielraum. Es ist nicht erwartbar aus meiner Sicht, dass er sich jetzt besonders pointiert zu Wort melden würde in den nächsten Monaten, auch aus dem Grund, weil er, ähnlich wie auch Frau Pau schon gesagt hat, weiß, dass es wenig Anlass gibt zur Beruhigung. Und ich würde das absolut teilen. Die Tatsache, dass 47% den Kandidaten, der, ich denke, das muss man so offen sagen, extremen Rechten gewählt haben. Und die verschwinden ja nicht von heute auf morgen, diese Leute. Dazu kommt, dass diese Zahl von 47% auch ein Hinweis ist auf das Potenzial, das eine solche Partei bei Parlamentswahlen hat. Regulär wird in Österreich 2018 gewählt. Es gibt starke Hinweise darauf, dass das möglicherweise schon früher passieren könnte. Und in allen Wahlumfragen, die mir bekannt sind, liegt die FPÖ bei circa einem Vorsprung von 10 Prozentpunkten vor der Sozialdemokratie. Die ÖVP hat es zuletzt geschafft, unter 20% abzurutschen. Das heißt, in dieser Situation kann Van der Bellen jetzt auch keine, wäre meine Einschätzung, dass er das nicht tun würde, sozusagen eine inhaltliche Offensive zu starten oder dieses Amt inhaltlich besonders kontrastreich auszulegen. Das ist nicht zu erwarten.
Aber Herr Götz, die anderen Parteien werden vermutlich jetzt richtig auflaufen zu großer Form, um entweder noch 2017 oder dann regulär 2018 für die nächste Wahl anzutreten. Und da schieben sich ja schon ganz interessante Konstellationen zusammen. Es gibt in einem Bundesland ja schon eine Koalition auch zwischen SPÖ und FPÖ, was man hier in Berlin vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Die SPÖ hat durchaus auch Leute in der oberen Ebene, die sagen, mit den Freiheitlichen muss man irgendwie. Die ÖVP hat es ja auch schon hinter sich, die Schüsselkoalition im Jahr 2000. Und führende ÖVP-Politiker haben ja auch jetzt bei der Bundespräsidentenwahl klar und deutlich gesagt, ich wähle Hofer. Also da sortiert sich was für künftige Koalitionen, vermute ich mal.
Ich denke, dass von der FPÖ die Wählerschaft mit Sicherheit nicht 47 extrem rechte, wie mein Vorredner gesagt hat. Da sind vielleicht 8-10%, die man so einordnen kann. Die anderen sind einfach nicht zufrieden. Schauen Sie, das Beispiel jetzt Wien, wo die SPÖ einen Machtkampf zwischen einer eher konservativen und einem etwas sehr linken Block durchmacht. Das ist doch alles nicht positiv für die nächsten Nationalratswahlen. Da sagt sich doch jemand, der ein alter gestandener Sozi ist, 60 Jahre gearbeitet, mal locht hat, da gehe ich zu den Freiheitlichen, die sagen mir wenigstens, wo es lang geht. Die eigene Partei kann sich gar nicht mehr richtig orientieren. Und da braucht man sich auch nicht wundern. Der Herr Häupl, der Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien, hat sich irrsinnig mokiert, dass der Herr Nissl, wie Sie angesprochen haben, mit den Freiheitlichen im Burgenland zusammengegangen ist. Und das Provokative ist ja nicht, dass er mit ihnen zusammengegangen ist. Er hätte mit den Konservativen zusammengehen können. Politisch wäre sich das ausgegangen. Nein, er hat sich gesagt, oh, die Freiheitlichen, da kriege ich ein bisschen mehr Geschäft und wer weiß, ob das nicht für die Zukunft günstig ist. Und wenn Sie da denkende politische Menschen haben, die müssen sich doch sagen, hier habe ich wenigstens eine Richtung, die anderen geben mir doch keine mehr vor.
Da sind wir wieder bei der großen Frage, die man natürlich auch auf Deutschland und andere Länder ausweiten kann. Wie geht man mit diesen rechten Parteien um, wenn sie dann eine gewisse Stärke haben? Herr Dr. Grabow, gibt es da Modelle, die besser oder schlechter funktioniert haben? Man kann sie ausgrenzen, man kann sie tolerieren, man kann mit ihnen zusammenarbeiten.
Also die vielleicht schlechte Nachricht ist, dass es keine schnell wirksame Medizin gibt, kein Königsweg, dass man sagen kann, also starken Rechtspopulisten, nationalistischen Kräften, antieuropäischen Kräften geht man am besten so, so oder so um. Denn wir können ja beobachten, mit Blick auf die letzten 20 Jahre in ganz Europa, ist es im Grunde genommen schon viel ausprobiert worden. Ja, man hat in Skandinavien beispielsweise versucht, ein Kollege von uns, ein Politikwissenschaftler, Carsten Mutter aus den Niederlanden, sagte es mal, zu Tode geschwiegen. Ja, man hat einfach nicht über Rechtspopulisten, über Antieuropäer, über fremdenfeindliche Bewegungen und Parteien gesprochen, nicht mit ihnen gesprochen, nicht über sie gesprochen, auch in den Medien eigentlich nicht weiter über sie berichtet. Das hat diese Parteien im Grunde genommen in so eine Art Opferrolle gebracht, dass sie ihre Verschwörungstheorien auch gegenüber der, das Wort Lügenpresse ist ja keine deutsche Erfindung, sondern das kam auch schon in Skandinavien auf. Seht her, die reden nicht über uns und wir sind 10-15%. Das schweißt eigentlich solche Gruppierungen intern noch viel mehr zusammen und macht sie stark.
Also wäre das in Ordnung, wenn die SPÖ sagt, ja Gott, dann arbeiten wir mit ihnen zusammen?
Ich sage nicht, dass es in Ordnung ist. Ich will das jetzt hier gar nicht bewerten, schon gar nicht moralisch und will auch gar nicht sagen, Realpolitik ist ja kein akademisches Oberseminar. Ja? Da können wir immer sagen, mit denen nicht, aber in dem Fall der SPÖ-Kandidat hat im Burgenland war das, sagten sie, der weiß natürlich auch schon, wie seine Position zu steigern ist, wenn er eine Koalition mit einer schwächeren Partei eingeht. Bei der ÖVP hätte er vielleicht einen Ministerposten abgeben müssen in der Koalition. Wenn er mit der FPÖ koaliert, behält er den. Also so funktioniert Politik auch häufig. Ne? Müssen wir uns nichts vormachen. Die andere Strategie, mit Rechtspopulisten sich von denen tolerieren zu lassen, das hat demokratische Parteien teilweise auch zerrissen. Und ist im Grunde genommen auch die schlechteste Strategie. Das haben die Niederländer mal gemacht, das wurde auch in Skandinavien gemacht. Weil wenn man eine Minderheitsregierung unter Tolerierung von Rechtspopulisten bildet, dann bestimmen die ja Politik mit, haben Einfluss auf die Politik, aber überhaupt keine Verantwortung. Wenn irgendwas schief geht, sind die es nie gewesen. Ja? Die still oder die heimliche Übernahme von Forderungen dieser Parteien hat auch nicht wirklich funktioniert, wenn man sagen kann, wer solche Forderungen gut findet, wer beispielsweise für die Abschiebung von Einwanderern, Ausländern, Verschärfung von Einwanderungsregeln ist, na, der wählt lieber das Original. Ja, da haben die Freunde aus Österreich dieses wunderbare Sprichwort von Schmied und Schmiedel. Ja?
Wobei wir ja merken, dass das auch in Deutschland durchaus ganz gut funktioniert.
Ach, das würde ich jetzt nicht
wenn
sagen.
Ich jetzt ob bestimmte CDU-Papiere nehme, ob die dann am Ende politisch umgesetzt werden, ist die nächste Frage. Aber es gibt ja schon Stimmen, die deutlich weitergehen, als der Stand, sage ich mal, vor einem halben Jahr war. Mehr Konsequenz im Umgang mit den Flüchtlingen, schneller abschieben.
Ja, da geht es im Grunde genommen um die Anwendung von geltendem Recht und nicht unbedingt die Verschärfung. Es ist ja keine substanzielle Verschärfung, sondern es wird im Grunde genommen gefordert, Leute, wir sollen unsere Asylgesetzgebung auch einfach mal anwenden. Ja? Schon das ist ja politisch mitunter ein bisschen heikel, weil niemand möchte sich gerne mit dem Etikett versehen lassen, er sei ausländerfeindlich, rechtspopulistisch. Und das ist ja auch häufig ein Totschlagargument. Ja? Wenn Ihnen die Meinung eines politischen Gegenübers nicht passt, sagen Sie gleich, das ist populistisch. Und wenn Ihnen das noch weniger passt, sagen Sie, das ist rechtspopulistisch. Und niemand hat gerne dieses Etikett, selbst wenn es gar nicht rechtspopulistisch in dem Sinne ist, wie es die Wissenschaft meint oder auch die Medien, damit etikettiert zu werden. Aber alle Möglichkeiten, die durchgespielt worden sind, kann man sagen, haben die Rechtspopulisten nicht wirklich davon abgehalten, wieder zu stark zu werden. Auch die Koalition damals der ÖVP mit der FPÖ zwischen 2000 und 2002 hat ja diesen Mythos begründet, man könnte sie durch Regierungsbeteiligung entzaubern. Das hat vielleicht
kurzzeitig hat's funktioniert.
Funktioniert, weil die FPÖ in dieser Koalition kein einziges Wahlversprechen umsetzen kann oder konnte. Aber mittlerweile, wir sehen ja, wie stark die wieder geworden sind. Und wenn wir uns andere Länder ansehen, die Schweiz beispielsweise, wird seit Jahren von einer rechtspopulistischen Regierung mitregiert, hat ein anderes politisches System als die Bundesrepublik und auch als Österreich. Aber auch in Finnland beispielsweise, da üben die auch als Juniorpartner einer Koalition relativ viel Einfluss, nicht nur in der Einwanderungsfrage, sondern auch in der Europapolitik mit aus. Da schadet ihnen die Regierungsbeteiligung nicht unbedingt.
Frau Pau, was fangen wir jetzt an mit diesen Erkenntnissen? Also im Grunde funktioniert alles nicht. Was machen Sie als Politikerin?
Also ich gestehe, ich habe auch nicht die Antwort. Wenn ich sie hätte, wäre schön, aber Sie haben völlig recht. Also ignorieren, aussitzen funktioniert aus meiner Sicht nicht. Moralische Empörung ohne irgendeine Konsequenz hilft auch nicht. Und das Übernehmen dieser rechtspopulistischen Position als eigene, da haben Sie recht, dann wird dann eher das Original gewählt, man stärkt sie. Diese Auseinandersetzung gibt es übrigens, um das auch gleich mal zu sagen, nicht weil ich jetzt die CDU in Schutz nehmen muss, gibt es in allen demokratischen Parteien und auch die Diskussion dazu, wie man mit diesen Dingen umgeht. So, und ich halte auch nichts davon, Rechtspopulisten an Regierung zu beteiligen als das Rezept der Entzauberung. Also habe ich auch noch nicht gesehen. Also bleibt wahrscheinlich nur.
Das wäre ja wahrscheinlich auch eine sehr bittere Medizin, ne?
Ja, ja, also, eben. Ja, bleibt wahrscheinlich nur einerseits die klare Auseinandersetzung in der Sache mit ihnen und gleichzeitig das Anpacken real existierender Probleme. Wobei, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist nichts, was alles ganz, ganz kurzfristig greift und ist ein ziemlich schwieriges Ding. Und da ist es auch ziemlich egal, in welcher Konstellation jetzt, ob nun in Ländern, auf Bundesebene oder wir sind hier in Berlin. Wir hatten hier gerade Landtagswahlen und Kommunalwahlen, also auch in den Bezirken, die Parteien dann die Verantwortung übernehmen in der Regierung. Also ich denke, das wird darum gehen, ganz klar sich auseinanderzusetzen, auch zu benennen. Also nicht, um die Wählerinnen und Wähler zu beschimpfen, aber ihnen deutlich zu machen, welchen Positionen sie dann auch hinterherlaufen oder zustimmen und gleichzeitig sich den realen Problemen zuzuwenden.
Aber wir reden ja jetzt von diesem wunderschönen neuen Schlagwort postfaktische Gesellschaft. Also die Leute interessieren sich offensichtlich auch für Sachargumente gar nicht so sehr, sondern freuen sich, wenn sie den Eliten eins auswischen können. Eine Art Genugtuung, wenn die da oben ins Straucheln kommen. Herr Obradko, mit Blick auf Ihre Heimat, auf Österreich, gibt es da auch dieses Gefühl vieler Österreicher, wir zeigen es denen da oben mal und dann wählen wir eben FPÖ?
Ganz sicherlich. Die große Errungenschaft der FPÖ über die letzten 10, 15 Jahre ist, dass sie es geschafft hat, sozusagen das Symbolische der Gesellschaft auf eine Weise anzuordnen, in der sie sich als Vertreterin des kleinen Mannes gegen eine Art Establishment von Politik, Wirtschaft, Kultur zur Wehr setzt. Das ist sozusagen die Erzählung des Rechtspopulismus schlechthin und das sehen wir ja auch in Deutschland. Diese Erzählung wurde, und das sehe ich als ein großes Problem, auch in diesem Bundespräsidentschaftswahlkampf verstärkt. Obwohl der liberale Kandidat sich durchgesetzt hat, wäre meine These, dass der Wahlkampf und der Weg zu dieser Wahl eher zu einer Verschiebung nach rechts geführt hat in Österreich. Auch aufgrund der wahltaktischen Überlegungen, die nachvollziehbar waren und letztlich ja auch siegreich von Van der Bellen, sich also sehr stark auf konservative Milieus zu konzentrieren, weil er wusste, dass er sagen, linke und liberale Wähler und Wählerinnen Nolens Volens in der Tasche hat, weil die sich sicher nicht zu Hofer hinwenden werden. Und das hat aber auch den inhaltlichen Effekt gehabt, dass er in der Wahlkampfkampagne sehr darauf bedacht war, auch inhaltlich konservative Wähler nicht abzuschrecken und sich auch in Fragen der Migrations- und Asylpolitik, auch in sozialpolitischen Fragen, was beispielsweise die Debatte um eine mögliche Kürzung der Mindestsicherung für anerkannte Asylsuchende betrifft, vorsichtig gesagt sehr zurückgehalten hat. Eine Bemerkung noch zum Schlagwort des Postfaktischen, und dass es dann ja gar nichts mehr brächte, wenn man die guten Argumente auf seiner Seite hat, das stimmt auf eine Weise. Nur klüger zu sein reicht weder in der Wissenschaft noch in der Politik und da schon gar nicht, sondern die guten Argumente und die inhaltliche Auseinandersetzung, davon bin ich aus der Auseinandersetzung mit diesen populistischen Formationen heraus überzeugt, diese Fakten, Argumente müssen eingebettet sein in sowas wie eine Erzählung. Eine Erzählung, die schlüssig ist und in der sich Menschen wiederfinden können. Die FPÖ bietet eine Erzählung an, rechtspopulistische Parteien wie die AfD bieten eine Erzählung an, in der Menschen sich wiederfinden können. Die Gegenentwürfe dazu scheinen mir zumindest nicht so ausgearbeitet zu sein. Und das ist aus meiner Sicht ein wesentliches Problem. Ich glaube auch nicht, dass es hinreichend ist zu sagen, uns geht es ja eigentlich ohnehin so gut. Und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern und außerhalb Europas oder auch nur in Griechenland oder Spanien, sind wir ja gut durch die Krise gekommen. Das war so ein bisschen die Erzählung der österreichischen Bundesregierung unter Faymann, also vor dem heutigen aktuellen sozialdemokratischen Kanzler. Das ist aus zwei Gründen problematisch. Erstens, weil es übersieht oder verdecken möchte, dass es die höchste Arbeitslosigkeit in der Geschichte der Zweiten Republik in Österreich gibt. Also es ist nicht so, als würde es uns und uns allen in Österreich so gut gehen. Und zweitens, selbst wenn es so wäre, dass es uns gut ginge, habe ich nichts davon, wenn es anderen schlechter geht. Wenn die Krise so durchschlägt in anderen Ländern, dass ich mich zumindest noch drüber heben kann und sage, zumindest keine 40% Jugendarbeitslosigkeit wie in Spanien. Damit lockst du niemanden hinter dem Ofen hervor.
Gut, an der Stelle machen wir einen Punkt wieder für Nachrichten und Service, die Schaltung ins Studio und dann sind wir wieder hier zur Stelle. Weckruf aus Wien ist unser Thema heute. Wir diskutieren über die Situation in Österreich nach der Bundespräsidentenwahl, aber auch über die Folgen, die diese Abstimmung hat für uns in Deutschland und für ganz Europa. Mit dabei Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages von der Partei Die Linke, Werner Götz, Präsident der Österreichisch-Deutschen Gesellschaft Berlin-Brandenburg, Benjamin Opratko, Politikwissenschaftler Uni Wien und Humboldt-Uni Berlin und Dr. Carsten Grabow, Politologe an der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Herr Opratko hat gerade mehrfach das Stichwort Krise gebracht. Also den Österreichern geht's gar nicht so blendend und viele glauben möglicherweise, dass die FPÖ ihnen was bringen könnte, dass sie die Gesellschaft und ihre ganz persönliche Situation verbessern könnte. Herr Götz, sehen Sie es auch so? Ist Österreich in der Krise und wie sieht dieses krisenhafte Szenario aus?
Die Frage ist immer, wo setzt man die Maßhöhe von einer Krise? In Österreich kriegt jemand, der nicht arbeitet, jetzt bitte gehen wir davon aus, dass er wirklich aus Krankheitsgründen nicht kann oder aus Behinderung, knapp 1000 Euro. Das Problem ist, dass die Menschen eben, das ist in Deutschland ähnlich, dass die Menschen eben, wenn sie 35 Jahre oder 40 oder 45 Jahre fleißig gearbeitet haben, kaum mehr bekommen. Diese Unzufriedenheit, denen zu erklären, warum kriegt ihr nur 150 Euro mehr und ihr zahlt seit Jahrzehnten in den Sozialstaat ein und diese Sozialstaat, der gießt jetzt über die anderen, die hinzugekommenen, das Geld aus. Das ist das Denken dieser Menschen, die FPÖ wählt. Und die ÖVP und die SP haben es nicht geschafft, auf die Menschen zuzugehen. Sie sind faktisch geflüchtet von diesen Meinungen, weil sie nicht wahrhaben wollten. Aber man muss sich mit den Wählern auseinandersetzen, man muss auf ihn zugehen. Das, was Amerika erlebt, ist noch viel schlimmer, als wir in Österreich erleben. Das wissen wir ja alle, die sich einigermaßen mit der Sache beschäftigen.
Nur aber gibt es wirklich Verlierer jetzt in Österreich?
Immer. Es gibt in
und
jedem
zwar, ich sage mal, mit Blick auf Flüchtlinge. Wir haben bislang noch gar nicht so über dieses Thema gesprochen, dass ja möglicherweise die Wahl auch beeinflusst, vielleicht fast entschieden hätte in die andere Richtung. Also ist es so, dass Arbeitskräfte aus Osteuropa, aus Nachbarländern, Slowenien zum Beispiel, Österreichern dort die Arbeit wegnehmen, weil sie billiger sind?
Die EU-Länder, die müssen wir jetzt außen vor lassen. Das Arbeitsrecht in Europa, also EU-Bürger wie Slowenien, das ist sicherlich nicht anzufechten. Das ist auch gut so. Wir Österreicher dürfen ja auch in anderen Ländern arbeiten und das soll auch so bleiben. Nein, es hat heute keiner die Sorge, ich kann morgen mich nicht satt bekommen. Und ich hat keiner hier das Dach nicht über dem Kopf. Das sind die elementaren Bedürfnisse, die hat jeder in Österreich, wie fast in ganz Europa. Nur, die Situation befreit doch die politischen Menschen oder er denke nicht zu ändern und die politischen Parteien erst recht auf diese Probleme zuzugehen. Man muss den Menschen das erklären, warum es so ist. Und dann, wenn es wirklich nicht geklappt hat und die wählen noch anders, dann haben sie es wenigstens versucht, die Parteien. Aber wir haben hier eine Klientel in Österreich, die sind nun mal zur Mitte zählend und gerade die Leute über 50 hinweggehen, die ja in dieses Land viel Geld investiert haben durch Steuern und Abgaben, die können sie nachvollziehen, dass jetzt so und so viele Menschen hinzukommen. Und eins möchte ich nur anmerken. Wir Österreicher haben in den letzten Jahrzehnten sehr wohl gut geholfen. Als damals die Jugoslawien-Krise war, haben wir in Europa die meisten Flüchtlinge auf pro Kopf übernommen. Es gab nirgendwo in einem Land in Europa, wo nur so annähernd so viele Menschen Zuflucht gefunden haben. Nur es ist ein Unterschied, ob es sich um ein europäisches Land handelt, wie die Kroaten, die Serben, die Slowenen und so weiter, ob es eine Gruppe ist, die hierher kommt, die ganz andersartig ist. Diese Menschen, diese Unsicherheit ist aus der Andersartigkeit zu erkennen und das ist in ganz Europa so. Und wir müssen eines auch wissen, in Österreich sind viele auch ein bisschen betroffen gewesen, dass die Frau Merkel zuerst geschimpft hat, dass die osteuropäische Route zugemacht wird. Eigentlich konnte sie sich aber an den zurückfließenden und weniger Immigranten ja mehr oder weniger sondern. Sonst würde der Herr Seehofer heute diese Grenze mit Sicherheit auch durchkriegen. Das heißt, hier wird ein Deal mit der Türkei gemacht, um Flüchtlinge abzuwehren. Im Endeffekt ist das übertragen gar nicht viel unterschiedlich wie mit der Grenzschließung in Serbien. Und da muss man sagen, diese Menschen, die eher so denken, wie ich es jetzt versuche Ihnen zu erklären, die fühlen sich von diesen Parteien, die seit Jahrzehnten die Regierung stellen, ob Österreich oder Deutschland, einfach enttäuscht. Und wählen dann einfach nicht mehr ihre frühere Partei, sondern wählen einfach das Gegenteil. Und das sind in Österreich die FPÖ. Und das, was wir in Österreich erleben, wird Deutschland in den nächsten Jahren noch viel stärker mit der AfD erleben. Das können Sie sicher sein.
Frau Paul, ziehen Sie sich den Schuh an, dass das in Deutschland ähnlich kommt, dass dann vielleicht die AfD mit 30% dasteht bundesweit?
Also erstens mal, zumindest nehme ich für mich in Anspruch, dagegen ein Rezept finden zu wollen. Und ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen demokratischen Parteien, die darüber nachdenken. Real ist es so, die soziale Spaltung im Land hat zugenommen. Ich sage mal, auch das Ergebnis der gesamten Gesetzgebung Agenda 2010, ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen hier ausführen, das ist das eine. Und das andere, Sie haben über Gefühle gesprochen. Wir haben einen nicht unerheblichen Teil in der Gesellschaft, für der für sich wahrscheinlich sogar in Anspruch nehmen würde, dass es ihm gut geht, der aber Angst hat. Abstiegsängste, Absturzängste. Und da knüpfen Rechtspopulisten an. Sie haben vorhin von der Erzählung gesprochen. Die Erzählung der Rechtspopulisten ist immer eine ausgrenzende Erzählung. Die erklären, ich will mich um dich kümmern und das haben. Während ich denke, wir müssen eine andere Erzählung entwickeln, die nicht ausgrenzt, sondern deutlich macht, wie kümmern wir uns um real existierende Probleme, sowohl sozialer Art, aber bis hin zu Stadtentwicklung, ich weiß nicht was. Also hier in Berlin der größte Aufreger des letzten Jahres war, dass einfach die öffentliche Verwaltung in Gestalt der Meldeämter nicht mehr funktionierte und der Bürgerämter. Und man alltägliche Dinge, die man nicht jeden Tag machen muss, aber gelegentlich muss man mal einen Ausweis beantragen oder irgendetwas anderes auf dem Amt erledigen, eben monatelang nicht erledigen konnte. Dass man sich dieser realen Probleme annimmt und eine andere Erzählung entwickelt. Sonst wird das nicht funktionieren. Da haben Sie recht. Also nur mit Fakten und der Mitteilung, du bist in der Statistik noch längst nicht von Armut betroffen, wird das nicht funktionieren. So, ich muss das aufnehmen. Aber auch ganz klar sagen, nicht auf dem Rücken des Nachbarn oder des Flüchtlings. Wenn ich das noch kurz erzählen darf. Ich hatte letzte Woche gerade in der Sprechstunde eine junge Frau, die war schon öfter bei mir in meiner Bürgersprechstunde. Sie bezieht Hartz IV, ist alleinerziehend und so weiter und hatte ein ganz reelles Problem. Ich sollte ihr helfen, gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft da etwas zu lösen. Soweit, so gut. Wir haben das besprochen. Und das Ganze endete dann mit dem Satz, ja, und den Flüchtlingen werden die Wohnungen hinterhergetragen. So, dann habe ich gesagt, jetzt halt mal, ich helfe Ihnen so, wie ich Ihnen immer geholfen habe und werde mich auch darum kümmern, dass, wenn Ihnen Unrecht geschehen ist, dass wir das da geheilt bekommen. Aber tun Sie mir mal einen einzigen Gefallen und denken Sie eine Minute drüber nach, bilden Sie sich ein, dass Sie 1 Euro mehr Hartz IV-Regelsatz überwiesen bekämen, wenn die Flüchtlinge im letzten Jahr nicht gekommen wären und jetzt übrigens in der Gemeinschaftsunterkunft zu 400 auf engstem Raum ihre Nachbarn sind und eben keine Wohnung haben. Ich denke, das ist die Zumutung, die wir auch Bürgerinnen und Bürgern immer wieder vortragen müssen. Nicht, um ihnen irgendwelche Schuldgefühle zu machen, sondern um deutlich zu machen, ich kümmere mich um dein Anliegen, soweit ich es kann oder auch für legitim halte. Aber bitte nicht auf dem Rücken der anderen dann diese Debatten austragen.
Herr Grabow, ist es so, wie Herr Götz sagt, auch wenn sich Politikerinnen und Politiker wie Frau Pau um die Leute kümmern und die Erzählung besser wird und man vielleicht Verständnis findet bei manchen, dass aber trotzdem in Deutschland das passiert, was die Österreicher hinter sich haben, nämlich dass eine rechte Partei zum Establishment gehört?
Also in den letzten 5-6 Minuten der Diskussion haben mir 2 Dinge nicht wirklich gut gefallen. Nämlich erstens die Sichtweise, dass jeder, der mit rechtspopulistischen Parteien sympathisiert und sie wählt, Opfer von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Modernisierungsprozessen sind. Man muss sich einfach mit der Tatsache abfinden, dass es in allen Ländern einen gewissen Prozentsatz von Menschen gibt, die sind einfach borniert, fremdenfeindlich, die haben Vorurteile gegen Andersgläubige, gegen Modernisierungsprozesse, gegen Einwanderung und so weiter. Und das zieht sich ja teilweise durch alle sozialen Schichten. Das ist eher ein psychologisches Problem als ein wirtschaftliches oder als ein soziales Problem. Ich will es jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass es Menschen gibt, die fühlen sich vernachlässigt, die fühlen sich von keiner Partei mehr repräsentiert. Die haben Sorgen, Zukunftsängste. Das sind aber nicht immer nur materielle Zukunftsängste. Das sind ja auch so teilweise so die Sorge, geht es meinen Kindern wirklich mal besser als mir? Das gibt vielleicht auch irgendwo eine Grenze, die erreicht wird. Da ist die Sorge durchaus berechtigt, dass es den Kindern nicht mehr. Es gibt so viele Unsicherheiten auf der Welt, ja? Bürgerkriege, alles Mögliche, wir wissen das ja alles, dass man da Zukunftsängste oder so haben kann, die dann auch instrumentalisiert werden, das stelle ich alles gar nicht in Abrede. Aber nicht jeder, der fremdenfeindlich ist, ist irgendwie ein Opfer von irgendwelchen Agenten.
Auch keine Entschuldigung.
Nein, wäre keine Entschuldigung, aber ich will das mal vorwegstellen, da ist auch eine gewisse psychologische Prädisposition
da. Aber wie sieht es denn aus damit, was wir in Deutschland zu erwarten haben, wenn wir an
komm
die Erfahrung
der Österreicher ich gleich drauf. Der zweite Punkt, der mir nicht so gut gefällt, ist das Wort Erzählung. Denn das, was die rechtspopulistischen Parteien machen, ist ja in der Regel keine Erzählung. Das sind Zerstörer. Die sind ja immer nur dagegen. Die sind gegen Einwanderung, gegen Aufnahme von Flüchtlingen, gegen die Europäische Union, gegen den Euro, gegen die Euro-Rettung, gegen die Europäische Union als solche. Und das, wenn Sie das Erzählung nennen, ich nenne es einfach nur ein destruktives Vorgehen. Sehen Sie sich mal an, was UKIP, was Nigel Farage aus Großbritannien gemacht haben. Ja? Die haben das Porzellan in dem Laden zerschlagen. Dann sagt Herr Farage, als alles kaputt war, so, ich widme mich jetzt meiner Familie. Viel Spaß noch mit dem Aufräumen. So, das Land trudelt seit Monaten orientierungslos durchs Universum, zumindest was Europapolitik betrifft. Ja? Das sind im Grunde genommen, und das muss man auch in der öffentlichen Auseinandersetzung mit diesen Parteien sagen, nur Problemsucher, keine Problemlöser und Zerstörer. Die Dinge, die diese Menschen auch machen, wir haben das in der Konrad-Adenauer-Stiftung mal untersucht, die parlamentarischen Bilanzen von Abgeordneten rechtspopulistischer Parteien im Europäischen Parlament und auch, das habe ich zum Anlass genommen, die Landtagswahlen vom März 2016, also von diesem Jahr, in den 3 Bundesländern, also in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Was macht jetzt eigentlich die AfD mit diesen vielen Mandaten? Die Antwort ist relativ kurz. Die machen nichts. Ja? Die AfD beschäftigt sich in diesen 3 Landtagen fast ausschließlich mit sich selbst. Ja, Baden-Württemberg war ein klassisches Beispiel. Die haben sich erst mal gespalten, monatelang vorher gestritten, dann haben sie sich wieder zusammengerauft. Die waren ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Da kommt man zu dem Schluss, falls auch nur einer von den 800.000 Wählern in Baden-Württemberg geglaubt hat, dass eines der Probleme, für die er oder sie vielleicht die AfD gewählt hat, gelöst wird. Das war gar nichts.
Gut, aber das wäre doch eher noch ein Argument zu sagen, die Leute und die Wähler und die Sympathisanten merken, dass da nicht viel rüberkommt und dann hat sich der Fall dann doch erledigt.
Ja, das muss man sich aber auch als aktiver Politiker trauen, diese Auseinandersetzung mit der Partei oder mit diesen Parteien zu führen und dann den Wählerinnen und Wählern auch ganz klar sagen, also wenn ihr eure Stimme verschenken wollt, habt ihr drei Möglichkeiten. Ihr könnt am Wahltag zu Hause bleiben, ihr könnt irgendeine Splittergruppierung wählen, aus welchen Gründen auch immer. Oder ihr könnt die AfD wählen. Der Effekt ist in jedem Fall derselbe. Es wird nämlich kein einziges Problem gelöst. Es geht euch kein Millimeter besser als vor der Wahl. Weil diese Leute, das sind ja meistens politische Nomaden, die mal hier waren, mal dort waren, die auch Aufsteiger, ja, die sich irgendwie kurz vor dem Bankrott gerettet haben in irgendein Mandat, die über die Politik Karriere machen und versuchen, sich zu sanieren. Aber die haben keinen Plan. Auch wenn sie das vorgeben. Und diese offene Auseinandersetzung muss man sich auch schon trauen zu führen. Auch um die Gefahr hin, dass man natürlich sofort massiv in den sozialen Netzen, wenn das jetzt hier so gesendet wird, natürlich fallen die über einen her. Ne?
Herr Obradko, gilt das auch für die FPÖ? Die haben keinen Plan. Ich meine, die sind schon so lange dabei. Die sind ja im Grunde eine etablierte Partei.
Man könnte sagen, die These wird gestützt durch die Erfahrung der schwarz-blauen Regierung nach 2000, wo ja tatsächlich eine Riege als Personal in die Institutionen gekommen ist, die sich selbst unter, sagen, den neutralsten Gesichtspunkten als nicht sonderlich fähig herausgestellt hat. Und viele sind dann auch schnell wieder aus dem Amt geschieden und andere haben sich etwas später dann vor Gericht wiedergefunden. Also es war sicher nicht so, dass da Probleme gelöst worden wären. Es ist aber auch nicht ganz so, dass da gar nichts aus Perspektive der Freiheitlichen Partei so gar nichts durchgesetzt werden hätte können. Es gab schon erstens die Privatisierungsmaßnahmen im großen Stil, die gemeinsam mit der konservativen Partei durchgeführt wurden und die auch von zumindest wesentlichen Teilen der Freiheitlichen Partei angestrebt, nicht nur toleriert, sondern aktiv angestrebt wurde. Und es gab eine Reihe von Verschärfungen im Bereich der Sicherheitsgesetzgebung, der Asylgesetzgebung in Bezug auf die Polizeibefugnisse. Da ist es nicht so, dass gar nicht geliefert werden konnte. Ich glaube aber auch, dass die FPÖ 2016 nicht die FPÖ 1999, 2000 ist. Sie hat sich ja gespalten anhand dieser Regierungsbeteiligung und sich regeneriert und dabei personell vor allem zurückgegriffen auf die Kaderschmieden der rechtsextremen Burschenschaften, auf die schon in der Phase 99, 2000 und davor während des Aufstiegs der FPÖ unter Jörg Haider diesen Influx von meistens jungen, männlichen, sehr karriereorientierten Leuten kritisiert hat. Andreas Mölzer, einer der Chefideologen der FPÖ, hat die mal die ideologischen Flachwurzler genannt, abschätzig. Die sind nach dieser Spaltungsgeschichte auch nicht mehr da gewesen. Das heißt, wir haben es mit einer ideologisch gefestigten Partei zu tun, viel stärker als davor. Und ich glaube auch, dass die Partei und ihre führenden Kader gelernt haben aus dieser Erfahrung der Regierungsbildung, wo sie als eigentlich stärkste Partei dann den Juniorpartner gemacht haben und der ÖVP unter Schüssel den Bundeskanzler überlassen, dass sie so etwas nicht nochmal machen. Und dass ihr Projekt, und das habe ich eingangs als These in den Raum gestellt und ich halte das für wichtig, dass das Projekt der FPÖ kein Regierungs-, sondern ein Staatsprojekt ist. Der Umbau des Staates, der Umbau der demokratischen, zivilgesellschaftlichen Institutionen. Erst vor kurzem ging es um die Neubesetzung der Führung des österreichischen Rundfunks. Und in diesem Zusammenhang kam ein ganz interessanter Satz von einem FPÖ-Stiftungsrat Steger, der gemeint hat, die FPÖ hätte da jetzt nicht gar nicht so sich wahnsinnig hervorgetan und mitdiskutiert, sondern er hätte das Reformprogramm für den ORF ja schon in der Schublade. Und wir wissen auch, wann der Zeitpunkt sein wird, wenn er das rausholt.
Und der ORF wäre dann ein praktisch Staatsrundfunk.
Ich weiß nicht, was in dem Programm drin steht, in dem Reformprogramm. Niemand weiß das außerhalb der Freiheitlichen Partei. Wir wissen aber, dass es seit einigen Jahren ein Staatsmodell gibt, das immer wieder auch offen ausgesprochen als Vorbild genannt wird. Und das liegt nicht zufällig an der Grenze zum Burgenland, und das ist Ungarn. Da geht es noch nicht um den Aufstieg des Faschismus, Aber da geht es um sowas wie einen autoritären Umbau des Staates und der Gesellschaft.
Sagt Benjamin Opratko in diesem Inforadio-Forum. Es ging um den Weckruf aus Wien. Die Bundespräsidentenwahl, Alexander Van der Bellen hat das Rennen gemacht, aber der Kandidat der FPÖ, Norbert Hofer, ist nur knapp gescheitert. Wir haben diskutiert mit Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages von der Linken, Werner Götz, Präsident der Österreichisch-Deutschen Gesellschaft Berlin-Brandenburg, Benjamin Opratko, Politikwissenschaftler von der Uni Wien und gleichzeitig an der Humboldt-Uni in Berlin, und Dr. Carsten Grabe, Politologe an der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich danke herzlich für die anregende Debatte. Danke Ihnen hier im Saal in der Europäischen Akademie Berlin, bei der wir wieder zu Gast sein durften, und bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Applaus